mal erst den Klick machen. Ja, wir machen also am Thema so ein bisschen weiter von vergangener Woche und vergangenen Sonntag, da haben wir uns ja diese Geschichte, die vor diesem Teil, den Viola gerade vorgelesen hat, da haben wir uns damit schon beschäftigt und wir haben gesehen, dass da ein Vater ist, der ja auf der Suche ist nach seinem Sohn. Solange der Sohn nicht wieder zu Hause ist, ist der Vater nicht glücklich. Man kann es auch auf Tochter natürlich übertragen. Es geht hier um Sinnbild, was Jesus ja sagen möchte. Und ich habe noch mal so ein Bild mitgebracht. Das Kreuz ist letztendlich der Kleber, denn es ist nicht die Geschichte von irgendwelcher Familie, sondern es ist die Geschichte von uns allen, von der ganzen Menschheit. Gott ist auf der Suche nach uns. Und nicht nur nach uns, die wir hier gerade sitzen in den Reihen, schön warm, sondern er ist auf der Suche nach den Menschen in den Krisengebieten. Er ist auf der Suche nach Menschen irgendwo am Ende der Welt, die noch nie irgendwas von der Bibel gehört haben, von Gott gehört haben. Er ist auf der Suche nach unseren Verwandten und Kollegen, die auch hier in Prenzlau noch nichts von Jesus gehört haben. Der verlorene Sohn, der kehrt zu seinem Vater zurück. Das hatten wir letzte Woche und diese Geschichte, die gipfelt eben in diesem Lukas Kapitel 15, Vers 24. Dieser mein Sohn, sagt der Vater, der war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Da gipfelt die Stimmung, das ist wie Geburtstagsstimmung. Drei in der Woche hatten ja Geburtstag, nächste Woche geht es mit Geburtstag weiter. Also ne, so eine Feierstimmung. Das schönste Erlebnis, was der Vater hatte in dem Jahr. Große Freude und Partystimmung. Jesus macht den Zuhörern deutlich, im Himmel, bei Gott, da ist noch viel mehr Party, noch viel mehr Stimmung, wenn ein Mensch zurückfindet in die Arme des Vaters, in die Beziehung zu Gott. Alles gut soweit, Happy End oder? Nee, Geschichte geht noch weiter. Gewissenhafte Bibelleser, die wissen, dass die Geschichte eben noch nicht zu Ende ist. Und das ist ziemlich prägnant, weil oft in der Öffentlichkeit so der erste Teil der Geschichte sehr stark betont wird und ja, die Leute draußen. Aber Gottes Liebe gilt jedem Menschen, auch denen, die sich vielleicht viel braver verhalten. Korrekterweise müsste dieses Gleichnis heißen, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Und es gibt tatsächlich Bibelübersetzungen, die beide Söhne auch reinbringen. Und so wollen wir heute am Thema nochmal dranbleiben und uns den zweiten Sohn anschauen. Heute gibt es auch keine Musik dazu. Ich lese die Verse 25 bis 28 nochmal. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, da hörte er singen und tanzen und er rief zu einem der Knechte und fragte, was das denn wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und er wollte nicht hineingehen. Und da ging sein Vater heraus und bat ihn. Das Stimmungsbarometer eben noch beim Feiern, beim Freuden hoch, das fällt total in den Keller. Denn der große Bruder, der ist nicht in diese Wiedersehensfreude bei der Party, beim Haus seines Vaters mit involviert. Der kommt draußen noch vom Feld, von der Arbeit, vom Schuften. Und dann hört er zu allem Überfluss auch noch, sein Vater hat das Beste, was es im Haushalt gab, das gemästete Kalb schlachten lassen. Also eine Riesenparty, das machst du sonst nur, wenn Staatsbesuch kommt. Und da schlägt diese Verwunderung, was ist denn da los? Das schlägt bei ihm richtig in Aggression, in Zorn um. Da ist Energie in ihm drin, in Ablehnung. Der ältere Sohn, der will auf keinen Fall dort Teil dieser kindlichen Freude des Vaters sein. Der denkt wirklich, Vater ist jetzt total durchgedreht oder was? Denn er ist der Große. Er war in seinem Leben schon immer der Große, der vernünftige Sohn, der, auf den sich der Vater verlassen konnte. Der immer treu Ja und Amen gesagt hat. Er ist der den ganzen Tag auf dem Acker geschuftet hat. Und sein Bruder, der hat nicht nur den Vater verlassen, der hat nicht nur die Familie verlassen. Der hat auch seinen großen Bruder verlassen und ihn mit der ganzen Arbeit sitzen lassen. Denn das war ein Familienbetrieb, jeder hätte mit anpacken müssen. Und so ist dieser ältere Sohn, er ist blockiert. Und der will nichts damit zu tun haben, mit dieser Freude. Aber wisst ihr was, wenn man mit Freude nichts zu tun hat, wenn man sich dagegen sperrt, wenn man nicht mitfreuen kann, was ist das für ein armes Leben? Dann ist man verbittert. Ich habe versucht, das so ein bisschen, die Szene knirschen, so ein bisschen zu malen. Wen könnte Jesus gemeint haben mit dem älteren Bruder? Er hat ja diese Geschichte damals den Menschen zu seiner Zeit vor 2000 Jahren erzählt. Wen hat Jesus gemeint? In Lukas 15 gibt es ja drei Gleichnisse zum gleichen Thema. Es geht immer um das Verlieren und um das Wiederfinden. Das verlorene Schaf, verlorener Groschen und der verlorene Sohn. Und von diesen sogenannten Gleichnissen, da gibt es eben vorher so einen Text, der uns erklärt, zu wem Jesus diese Geschichten erzählt hat. Zwei Gruppen von Zuhörern sind da. Vers 1, es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die murrten und die sprachen, dieser nimmt die Sünder an und er isst mit ihnen. Wenn zu Jesu Zeiten jemand als verloren galt, weg von Gott war, dann galten das waren die da drüben. Nee, Quatsch, irgendwelche anderen. Na, also Zöllner und Sünder, so war das damals, die hier zu Jesus kommen. Das waren Menschen, die den moralischen Maßstäben ihrer Zeit, den religiösen Vorstellungen ihrer Zeit nicht entsprachen. Wir können sie also als die jüngeren Söhne und Töchter identifizieren. Und auch in unserer Welt gibt es Menschen, wo wir sagen, oh, schlechte Karten. Da ist ganz viel schiefgegangen im Leben. Die haben wirklich, sind eher die schwierigen Leute. Das sind die, die abseits von Gottes Geboten ihr Glück versucht haben. Und dementsprechend steht dann aber auch, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben den zweiten Sohn, den älteren Sohn, den vernünftigen Sohn ergeben. Die haben genau das gemacht, was der ältere, ach so vernünftige Sohn im Gleichnis macht. Hier steht, sie murrten und sie sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Sie sind bockig. Was heißt denn murren? Sagt mal, ist ja Lutherdeutsch, ein paar hundert Jahre her. Zornig sein. Zornig sein, ja, aber noch ein bisschen anders. Rummeckern, sich empören, knurrig oder schlecht über jemand denken. Und die denken nicht nur schlecht über den anderen Sohn, sondern die denken schlecht über diese Sünder, ja. Die Pharisäer, die frommen Leute von damals, die regen sich hier auf über Jesus, so wie der ältere Sohn sich über seinen Vater aufregt. Sie regen sich auf, dass er so lieb zu den Leuten ist, die versagt haben auf der äußeren Schiene. Wenn wir weiter im Gleichnis lesen, dann wird auch klar, warum die sich aufgeregt haben und warum wir uns vielleicht auch manchmal aufregen, wenn, ja, ein Mensch, der total im Leben, total weggedriftet ist, nie mit Gott zu tun hatte, wenn der Gottes Gnade oder die Gottes Gnade erfährt. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, mach mal nächste Folie. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, ihm hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Zorn, Aggression, Trotz, Anschuldigung. Vater, du hast es falsch gemacht. Du hast falsch reagiert auf den Sohn, der da angekrochen kam. Erste Beobachtung, was hier steht, ist, der Vater kam heraus und er bat ihn. Er bat diesen älteren Sohn. Wortwörtlich steht hier im Griechischen das Wort Parakaleo. Und das bedeutet im Grunde, dass er eifrig versucht hat, sich um ihn zu kümmern, ihm nahe zu kommen. Er hat versucht, ihn umzustimmen mit guten Argumenten. Hey, dein Bruder ist da. Ja, ihn für sich zu gewinnen, ihn zu ermutigen. Komm doch rein ins Haus. Nimm doch an der Freude teil. Das bedeutet das. Der Vater will seinen Älteren auch an der großen Freudenfeier teilhaben lassen. Er will, dass das Zähneknirschen weggeht und die Freude Raum gewinnt. Und hier beim Bild, ich habe es so versucht zu malen, ja, der Vater hat auch für den älteren Sohn offene Arme. Gott hat offene Arme für jeden Menschen auf dieser Erde. Zweite Beobachtung, der Sohn klagt eben seinen Vater an. Dafür baut er so einen Kontrast auf zwischen sich und dem Bruder. Ich habe das mit den Fingern so ein bisschen, worauf die zeigen, ausgedrückt. Der Finger, der auf ihn zeigt, der sagt, ich habe doch was gemacht. Ich habe dir so viele Jahre, da übertreibt er auch gern so ein bisschen, ja? So viele Jahre, stets und ständig, habe ich dir gedient. Ich habe niemals, kein einziges Mal deine Gebote übertreten. Wer kann das schon sagen? Der behauptet das. Er übertreibt also, um einen Kontrast aufzubauen. Ich bin doch der gute Papa, was ist denn los mit dir? Mit anderen Worten, ich habe mich für dich abgerackert. Ich habe mich penibel an deine Spielregeln gehalten. Ich bin gar nicht richtig erwachsen geworden, sondern ich funktioniere in deiner Welt. Ich habe mir doch damit was verdient vor dir. Ich bin doch wer. Was machst du denn jetzt? Aber du, Vater, dann geht so, ne, geht die Aggression an den Vater. Du hast mir nicht mal einen Schafbock oder einen Ziegenbock, einen Bock halt für die Grillfeier gegeben. Als wenn das in so einem Haushalt ein Problem wäre. Der Sohn, der redet sich in Rage, aber damit wird etwas deutlich von seinem Herz. Sein Herz, das ist nicht unbedingt verletzt, weil ich glaube, der Vater, der hätte das auch gern gemacht, alles. Das Herz von diesem Sohn, das ist enttäuscht. Und mein Lieblingsspruch ist, Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Er hat sich vorgemacht, dass er mit dem ganzen Fleiß und wenn er alles dem Vater zurecht macht, ja, dass er dann geliebt wird. Aber der Vater ist einer, der auch liebt ohne Verdienst. Er hätte das gar nicht machen müssen. Der Gipfel seiner Empörung ist, dass der Vater eben dem jüngeren Sohn, also diesem Versager, er nennt ihn ja nicht mal mehr sein Bruder, sondern diesen deinen Sohn, das Allerbeste im Haushalt hat er ihm gegeben, das Mastkalb. Wieder ein Kontrast, ein geringfügiges, kleines Ziegenböckchen, das Fleisch schmeckt nicht wirklich gut. Und das richtig fette, gemästete Mastkalb, ja, wo man lange Freude dran hat und viele von was haben. Ein Kontrast, das bringt den Sohn auf die Palme. Und genauso brachte die große Liebe, die Jesus zu den Verlorenen seiner Zeit gezeigt hat, zu diesen Sündern und Zöllnern, von denen wir hier lesen, genauso brachte das die frommen Juden damals auf die Palme. Und manchmal ist es auch bei uns in christlichen Gemeinden, bei uns weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber ich habe das schon in anderen Gemeinden erlebt jedenfalls, dass dann die, die schon lange Christen sind und alles richtig machen und nie ein Gebot übertreten haben, dass die dann die Nase rümpfen, wenn ein Mensch hier reinkommt, der beladen ist mit einem Leben ohne Gott und so viel angehäuft hat und so einen Hunger nach der Liebe des Vaters hat, und der findet den Vater und blüht auf oder sie und kriegt ein neues Leben. Und wir sagen, naja, riecht aber ganz schön der Mensch noch. Die Klamotten, müssen wir mal gucken. Er weiß noch nicht, wie er sich verhält im Gottesdienst. Dann fängt dieses Murren an. Und manchmal denken wir, komm, wir haben doch im Vergleich zu solchen Leuten viel bessere Karten. Jesus, der hat immer wieder über seine Sendung gesprochen und er macht deutlich, zum Beispiel 10 Kapitel vorher im Lukas-Evangelium, Lukas 5, da ist er bei dem Sünder, bei dem Zöllner Levi zu Gast, der rein zufällig dann später Matthäus wurde und den Evangelium geschrieben hat. Dieser Levi, der sagt, oder Jesus sagt zu den Kritikern, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße, zu einem neuen Leben zu rufen und nicht die Gerechten, die schon denken, dass sie alles haben. Die geschenkte Liebe Jesu, die hat zu allen Zeiten immer die provoziert, die dachten, dass sie schon alles richtig machen. Und ich entdecke mich dabei. Ich bin ja nicht mein Leben lang Christ, ne? Habe mich auch als Erwachsener oder als Teenager für Jesus entschieden, aber im Grunde immer in diesem Dunstkreis gewesen. Und wie schnell ist das, dass ich denke, ja, ich mache das doch richtig oder im Vergleich zu dem oder dem. Jesus warnt uns, Wir sollen nicht hochmütig denken, sondern wir sollen eher dankbar sein, dass wir, auch die Frommen unter uns, dass wir schon beim Vater sind in seiner Nähe. Die geschenkte Jesu-Liebe, die hat die Menschen provoziert, damals wie heute. Und die vermeintlich Gerechten, die denken, ich verdiene mir Gottes Ansehen durch einen frommen Lebensstil, die sollten sich mal fragen, ob sie nur für Gott arbeiten und dienen oder ob sie aus der Beziehung heraus wirken, ob sie aus der Umarmung des Vaters heraus Gutes tun in dieser Welt. Nun sagen manche von euch vielleicht, Moment mal, aber Gott erwartet doch von uns, dass wir uns an die Regeln der Bibel halten. Steht doch alles drin da, ne? Sollen wir uns doch dran halten. Und dass wir Gott dienen oder uns in der Gemeinde einbringen oder was spenden oder was auch immer, dass wir Gott von Herzen nachfolgen, das sollen wir doch. Wir sind hier in einem Gottesdienst und ein Stück weit dienen wir damit auch Gott. Oder es ist ein Ausdruck von Dienst. Das Gleichnis sagt, ja, aber es stimmt schon, es ist gut und richtig, Gott zu dienen. Es ist gut und richtig für uns, wenn wir uns nach seinen Spielregeln aus der Bibel halten, wenn wir versuchen, ein gutes Leben zu führen, wie es uns dort geschildert wird. Das ist richtig und sinnvoll und wir haben am meisten davon. Aber diese Dinge, die Theologen sagen dann, Werke, gute Werke, das bringt Gott nicht dazu, dass er uns mehr liebt oder weniger liebt als vorher. Das ist nicht das Ausschlaggebende. Die Beziehung, die wird uns, jedem Einzelnen, und weltweit gilt dieses Kriterium, die Gnade Gottes wird geschenkt. Er hat schon Ja zu uns gesagt, er hat schon seinen Sohn in diese Welt geschickt als Retter. Und es gibt nur diesen einen Weg zum Vater. Aus dieser Lebensbeziehung heraus, da kann etwas wachsen, wie die Reben am Weinstock dann Frucht bringen. Im Gleichnis geht es auch um Beziehung und der ältere Sohn, der ist eben nicht einfach immer beim Vater gewesen. Er hat nicht immer aus der Liebe des Vaters, aus der Umarmung heraus gelebt, sondern er war in der Nähe des Vaters und er hat Dinge für den Vater gemacht. Wenn wir hier nochmal genau hinschauen, er hat zum Beispiel für den Vater auf dem Acker gearbeitet, da kam er her. Er hielt nicht mit dem Vater Ausschau nach dem verlorenen Bruder. Er hat also da nicht mitgemacht, sondern hat gesagt, ja, dann kümmer du dich und dann guck raus da, der kommt eh nicht wieder. Ja, ich arbeite jetzt hier, ja. Er hat seinen Bruder abgewertet, denn im Text vorher wird nicht gesagt, dass er mit Huren Umgang hatte oder so eine Sache. Er hat sein Geld vielleicht auch damit ausgegeben, aber ist nicht explizit gesagt. Der Bruder übertreibt, also er rückt seinen kleinen Bruder ins schlechte Licht. Und als die Rückkehr dann ist und als der ältere Bruder mitkriegt, ja, der Kleine ist wieder da, er hätte sich mit dem Vater freuen können über den, der gefunden wurde. Aber er sperrt sich dagegen und macht stattdessen lieber Vorwürfe. Wer sind wir in der Geschichte? Wer bin ich? Wen meint Jesus? Sind wir die jüngeren Kinder, die erstmal ihre Extratouren gedreht haben, auf die Nase gefallen sind und irgendwann merken, ja, wir brauchen Gott in unserem Leben. Und wir haben irgendwo eine Sehnsucht in uns entdeckt und wollen in die Arme des Vaters zurück. Oder sind wir die anderen? Die Religiösen, die alles richtig machen. Schon seit Kindheit so richtig in der Welt draußen waren wir gar nicht. Und wir opfern auch so viel für den Glauben, für unseren Glauben an Gott. Aber vielleicht entdecken wir uns so eben auch ein bisschen, dass wir nicht mehr stets und ständig aus der Umarmung des Vaters heraus leben. Und dann kämpfen wir für Richtigkeiten, so wie wir denken, wie wir die Bibel richtig verstanden haben, bibeltreu von mir aus. Es ist immer unser subjektiver Standpunkt. Wenn wir den Glauben nur leben und nicht aus der Umarmung des Vaters heraus, dann wird daraus Religion und dann werden daraus Gesetze und dann wird daraus ein hartes Herz, wo kein Platz mehr ist für die, die reinkommen von draußen. Und dann haben wir als Gemeinde auch ein großes Problem, dann haben wir einen Herzschaden. Ich sage immer wieder, in diesem Gleichnis geht es nicht nur um Söhne, sondern natürlich auch um die Frauen. Ihr könnt euch als Töchter da also alle reinschreiben. Gott liebt alle Menschen gleich, die einen oder die anderen. Alle Menschen auf dieser Erde betrachtet Gott als seine Kinder. Und für alle hat er offene Arme, für alle hat er schon vollendete Tatsachen geschaffen. Für alle bietet er ein Zuhause an. Und er sagt, komm, ob du nahe bist wie der ältere Sohn oder ob du ferne warst wie der jüngere Sohn. Der Vater, der geht auf diese verbitterte Anklage des Älteren ein, das erlebe ich auch immer wieder als Christ. Ich habe auch meine Anklagen an Gott, ich verstehe auch nicht alles. Ich habe auch Lasten zu tragen, wo Gott nicht schnippschnapp einfach das wegnimmt. Aber Gott geht darauf ein und er reagiert und ich weiß, er hört meine Gebete. Vers 31, machen wir mal nächstes Bild. Der Vater geht auf den Sohn zu und er sprach zu ihm, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist doch auch dein. Du solltest fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser, dein Bruder, der war tot und der ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wieder gefunden. Versteh es doch. Auf dem Bild, da zeigt der Vater auf einen Schlüssel, den ich da reingeschmuggelt habe. Der Sohn, der hat ja bereits die Schlüsselgewalt, die Prokura. Er ist schon der Sohn im Haus, aber er verhält sich nicht wie der, der die Macht hat und der einfach sagen kann, Vater, kann ich mal einen Kalb haben hier? Ne? Der hat ja auch nicht gefragt, der hat vielleicht erwartet, dass er als Belohnung das kriegt. Er hätte einfach sagen können, Vater, ich brauche jetzt mal 2 Kälber, 5, meine Freunde kommen. Hätte der Vater gesagt, na dann, let's party. In Römer 8, da steht, wie sollte Gott uns mit Jesus nicht alles schenken? Ein Mensch, der schon in der Nähe Gottes ist, der hat schon alles geschenkt bekommen. Aber packen wir dieses Geschenk aus? Oder haben wir noch einen Schlüssel und die Tür ist noch zu und wir gucken gar nicht nach dem Geschenk? Machen wir aus unserem Christsein etwas oder arbeiten wir noch, weil wir denken, wir müssen? Wir müssen nicht. Wir sind schon Kinder Gottes. Gott hat uns mit Jesus schon alles geschenkt. Und damit hat er uns auch viele Versprechen gemacht, die wir anzapfen können. Wir können den Schlüssel nehmen und umdrehen und sagen, Vater, du hast versprochen in der Bibel, Gott hört, wenn wir beten. Vater, du hörst, ich bete das, Vater unser, ich meine das ehrlich. Hör doch mein Gebet. Er hat versprochen, dass er hilft, wenn wir in Nöten sind. Und wie oft hilft er auch? Aber manchmal ist es so, dass wir denken, ach, kriegen wir schon selber hin die Not. Wir helfen uns selber. Ziehen uns einen den eigenen Haaren aus dem Sumpf heraus. Gott ist ein Gott, der versteht, wenn uns selbst niemand sonst mehr verstehen kann. Wir müssen aber diesen Schlüssel umdrehen, den Glauben, den Jesus uns geschenkt hat, den Glauben müssen wir benutzen. Wir sollen nicht nur uns in die Wahrheit stellen, sondern wir sollen aus der Wahrheit heraus leben. Wir sollen im Geist leben und nicht nur ab und zu mal ein bisschen helle Momente haben. Und das ist schwer. Und das musste dieser ältere Sohn auch lernen. Das mussten die Pharisäer lernen. Die hatten die Theorie alle schon, Theorieprüfungen beim Führerschein bestanden. Die wussten alles aus dem Gesetz. Die wussten auch, dass ein Messias kommt. Aber sie haben es noch nicht angewendet. Und so hat ihr Herz immer noch den Zwang gehabt und die Leistung, das Erarbeiten und nicht dieses geliebt werden und beschenkt werden und einfach entspannen und sagen, ich bin beim Vater und das macht was mit mir. Der Vater, der lenkt den Blick des Älteren auf die Freude. Er sagt, willst du nicht dabei sein? Überleg doch mal, der war verloren. Jetzt ist er wieder da, das ist doch dein Bruder. Ihr habt doch zusammen gespielt. Du hast ihn beschützt auf dem Schulhof, was nicht alles. Das ist doch dein Bruder. Mach doch dein Herz auch auf für den. Wenn wir unser Herz verschließen vor den Menschen draußen, vor unserem nächsten 1. Johannesbrief, dann verschließen wir unser Herz vor Jesus. Denn Jesus begegnet uns im Nächsten. Egal wer er ist, ob er uns gefällt oder nicht. Der Vater sagt, freu dich doch mit, dein totgeglaubter Bruder ist wieder lebendig geworden. Freu dich doch mit, dass du einen Vater hast. Du brauchst doch hier nicht leisten, hol dir doch die Kühe aus dem Stall. Gut, mach die tot, gut. Lass dich einfach vom Vater in den Arm nehmen, komm doch. Der Vater ist ein bisschen irritiert, dass der Sohn das noch nicht so begriffen hat. Und die Geschichte von Jesus, die endet hier auch offen, weil sie zum Nachdenken anregen will bei den Menschen, die zuhören. Wir wissen nicht, ob der ältere Sohn mit ihm ins Haus zurückgegangen ist zur Party, um die Rückkehr seines Bruders zu feiern. Jesus wollte mit der Geschichte eine Reaktion erzeugen bei seinen Zuhörern, dass sie nachdenken. Worum geht es im Leben? Geht es darum, was du leistest für Gott? Oder geht es um die Freude, die Gott dir schenkt, wenn du dich auf ihn in die Beziehung einlässt? Manche, die haben von diesen Pharisäern, die hier ja thematisiert waren, manche haben die Kurve gekriegt und haben zum Vater gefunden, haben zu Jesus gefunden, Nikodemus, Saulus von Tarsus, ein großer Gegner der Christen, hat sich durch Gottes Gnade umwandeln lassen und dann aus der Umarmung heraus gelebt. Sein Leben war viel schwieriger danach, aber er hat innen drin etwas gefunden, was er vorher nicht hatte. Andere, die denken noch bis auf den heutigen Tag, leider auch in Israel, im Judentum, sie denken bis auf den heutigen Tag, dass es bei einem frommen Lebensziel immer darauf ankommt, dass ich Einsatz und Werke bringe und dass ich alles punktuell korrekt mache. Das kann eh kein Mensch. Und wenn ich mir etwas wünschen kann für unsere Gemeinde, dann ist es das, dass die Geschichte folgendermaßen ausgeht. Wollt ihr das noch sehen? Wollt ihr das noch hören, was ich mir wünsche? Ich hoffe, ihr wünscht euch das auch. Da, 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 da. Nächstes Foto. Das will ich sehen bei uns, dass Gott in der Mitte ist, die Liebe des Vaters in der Mitte ist und dass es spürbar ist, keine Theorie, sondern dass es auch in unserem Miteinander sich ausdrückt, dass wir aus der Umarmung des Vaters heraus leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass in unserer Gemeinde jetzt die Tür aufgeht und da kommt jemand rein, der ist der verlorene Sohn, der erste Sohn, der hat noch nie was mit Gott gehabt oder ist auf Irrwegen gewesen, aber er hat irgendwann erkannt oder sie hat erkannt, jetzt, ich brauche Gott, ich muss da mehr wissen, irgendwo brauche ich ein Zuhause. Und dass dieser Mensch dann hier Zuhause findet, auch bei uns, in unserem Miteinander, wie wir diesen Menschen empfangen, mit offenen Armen oder eher so, mit offenen Armen wünsche ich mir. Und gleichzeitig, dass auch Menschen, die schon ganz lange mit Gott unterwegs sind, die religiös aufgewachsen sind, die die Regeln alle schon kannten, dass sie nicht so bleiben müssen, sondern dass sie immer wieder merken, es geht um die Liebe Gottes, um die Umarmung, um das Geschenk der Gnade, die durch Jesus Christus gekommen ist. Wir müssen nicht fromme Leistung machen. Wir sollen uns hier nicht in Burnout arbeiten, alle in der Gemeinde, sondern wir wollen Gott vertrauen, dass er uns segnet und beschenkt und dass die Freude des Vaters uns in Bewegung setzt. Und dass es sich ausdrückt in allem, was wir tun hier in der Gemeinde. Wir wissen dass aus der Bibel, dass der Vater alle Menschen meint, dass Jesus für alle Menschen sein Leben gab. Und ich wünsche mir, dass wir die Schlüssel, die wir auch so am Bündchen haben, dass wir die Schlüssel benutzen und immer wieder etwas Neues entdecken in unserem Christsein. Die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die Möglichkeiten, andere zu segnen, etwas für andere zu bewirken, für die Welt, für Prenzlau ein Zeichen zu setzen und Gutes zu wirken, diese Schlüssel umzudrehen. Und das wünsche ich mir. Und wenn ihr euch das auch wünscht, dann könnt ihr mit mir gleich Amen sagen. Ich sage jetzt Amen. Amen.